Aber der Hase ist ja viel schneller als der Hund. Also der spielt sich ja, der Hase mit dem Hund, gell? Und der macht ein paar Haken, weg ist er. Und dann muss sich der Hund eben auf seine Nase verlassen. Wo ist diese warme Spur hingegangen? Und den muss er dann lauthals verfolgen.
Das sagt Andreas Rack, Wildmeister und Berufsjäger aus Tirol, über das Jagen mit seinem Jagdhund, einer Tiroler Bracke. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halb so wild, dem Jagdpodcast von Swarovski Optik. Andreas ist ausgewiesener Jagdhundexperte und auch Vorstand des Clubs der Tiroler Bracken. In dieser Folge erzählt uns Andreas, welche Arten von Jagdhunden es überhaupt gibt, wie und wo sie am besten eingesetzt werden und wie man am besten den passenden Hund zum Jäger findet. Mein Name ist Max Kögel und ich habe Andreas Rack zum Online-Interview getroffen. Viel Spaß also bei dieser spannenden Folge zum Thema Jagdhunde und Sie werden hören, alles halb so wild. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich da teilnehmen darf. Danke.
Vielleicht zum Einstieg gleich die Frage, die ich immer gern stelle im Podcast ist, wie haben die Jagd und du zusammengefunden?
Also die Jagd und ich habe zusammengefunden eigentlich schon seit Kindesbeinen an. Da mein Vater auch schon Berufsjäger ist, bin ich da schon als Baby und Kleinkind mit gewesen. Und mein Vater hat auch immer Jagdhunde geführt, verschiedene Rassen. Und da bin ich eigentlich zu dem Jagdhunde-Thema auch gekommen. Habe dann in meiner Lehrzeit einen ersten Welpen bekommen, das war eine Tiroler Bracke, und bin dann dem Club Tiroler Bracke eigentlich immer treu geblieben. Habe dann da die Ausbildung zum Leistungsrichter und zum Formwartrichter gemacht und bin ja mittlerweile jetzt auch Prüfungsreferent für ganz Österreich.
Was würdest du jetzt sagen für mich als Laien, was unterscheidet einen Jagdhund von einem normalen Hund? Was muss ein Jagdhund an Voraussetzungen haben?
Bei einem Jagdhund, da wird eigentlich nur mit dem besten Material gezüchtet. Also das heißt, nur die, wo die Prüfungen, also die besten Prüfungen abgelegt haben und das Aussehen natürlich, da wird auch Wert gelegt, nur mit dem höchsten Standard wird er gezüchtet. Und das entscheidet bei uns immer der Zuchtwart. Es darf keine zu enge Verwandtschaft sein natürlich. Und die ganzen Instinkte, wo den Jagdhund angeboren sein, die werden dann gefördert und mit dem Material wird eigentlich weitergezüchtet. Also eigentlich nur die besten werden zur Zucht herangezogen.
Also es gibt einfach Rassen, die dafür geeigneter sind von ihren Instinkten her.
Ja, man muss sich das ja gut überlegen, für was brauche ich den Hund einmal grundsätzlich? Gell, wenn ich jetzt eine Feld- oder Wasserjagd habe, weil wir mit einem Hanoveraner schwer tun. Und wenn ich jetzt gerade, wo ich herkomme aus Scharnitz im Hochgebirge, wenn ich da mit einem Dackel arbeiten muss, das ist ein super Hund, ich möchte da kann diskriminieren oder abwerten. Gell? Ich habe mit keiner Rasse ein Problem. Aber ein Dackel mit 2 Meter Schnee im Hochgebirge wird man sich schwer tun. Da werden wir mal Fadel hinten hängen müssen, dass man wieder finden. Gell? Da muss man überlegen, für was für Einsatzgebiet brauche ich den Hund. Gell? Das ist die Grundüberlegung. Die nächste Überlegung ist, habe ich die Zeit für den Hund? Habe ich den Platz für den Hund? Weil Jagdhunde sind sicher nicht geeignet, dass man sie die ganze Woche oder den ganzen Tag in einer Wohnung haltet oder auf dem Balkon haltet. Gell? Weil die haben ihre Triebe angezüchtet. Und die brauchen Auslauf, mit dem muss man arbeiten und das soll man fördern.
Andreas, jetzt haben wir gesagt, du bist ja Vorstand des Clubs der Tiroler Bracken und hast auch selbst eine Bracke. Und vorhin hast du aber jetzt auch vom Brackieren als eine Aufgabe des Hundes gesprochen. Magst du mir Nichtjäger vielleicht erklären, was Brackieren bedeutet, wie das aussieht?
Ja, Brackieren ist die lauthalse Jagd auf Fuchs und Hase, also Schneehase oder Feldhase. Das läuft folgendermaßen ab, ein gewisses Gelände, wo im Hasel vertreten sein oder Fuchs vertreten ist, wird systematisch von Schützen abgestellt. Geschossen wird bei dieser Brackerie meistens mit der Flinte, mit Schrott. Und da muss man natürlich auch auf den Gefahrenbereich Acht geben, dass da nichts passiert. Dann kommt der Hund, die Tiroler Bracke, die wird dann geschnallt. Was heißt schnallen? Also es wird in jeglicher Gegenstand vom Körper genommen, dem Hund. Und er muss dann ohne Einwirkung von Hundeführer, also selbstständig, diese Spuren ausarbeiten mit tiefer Nase. Also er muss die Nase im Boden haben. Im ersten Moment wird natürlich diese Spur, weil bei Hase und Fuchs sprechen wir von einer Spur, wird die kalt sein, weil der Hase hat sich ja in der Nacht auf diesem Feld oder auf dieser Wiese aufgehalten und ist dann ins Lager, die sogenannte Sasse, gegangen, wenn es hell geworden ist. Dann sucht er diese kalte Spur aus und der Hase ist ja auch nicht blöd. Der macht da viele Wiedergänge und will eben versuchen, den Hund eben zu verleiten, dass er nicht gefunden wird. Und hupft dann auch vor 2-3 Meter in dieses Lager, in die Sasse und bleibt dann ruhig liegen. Und der Hund sucht dieses Gebiet systematisch ab und versucht eben diesen Hasen dann aus der Sasse zu heben. Im ersten Moment gibt er keine Laut und sobald der Hase dann vor ihm ausrupft oder ausspritzt und flüchtet, dann wird der Hund laut geben oder muss er laut geben. Im ersten Moment wird er Sichtkontakt haben, dann sprechen wir von einem sogenannten Sichtlaut, aber der Hase ist ja viel schneller als der Hund. Also der spült sich ja, der Hase mit dem Hund, gell? Und der macht ein paar Hacken, weg ist er, und dann muss sich der Hund eben auf seine Nase verlassen. Wo ist diese warme Spur hingegangen? Und den muss er dann lauthals verfolgen. Und durch dieses Bellen, durch dieses Lautgeben, signalisiert dann der Hund den anderen Schützen, aha, der Hund hat was, er verfolgt etwas, er jagt etwas, und dann können die sich schon richten, weil der Hase ist ja oft 500, 600 Meter auch vor dem Hund. Und da, wenn man einen Erfolg haben will bei einem Parkier, dann muss man wirklich stehen wie eine Statue, nur die Augen bewegen, und wenn der Hase da ist, dann kann man eben dann diesen Schrottschuss, wenn er vorbeikommt, flüchtig nachwerfen. Gell? Eben, wie gesagt, parkieren, Fuchs oder Hase.
Jetzt gibt es ja als Jagdhund natürlich nicht nur die Bracke, sondern auch viele andere Rassen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Überblick geben, welche Rassen es überhaupt gibt, die für die Jagd geeignet sind und für welche Art von Jagd sie dann eingesetzt werden?
Ja, also die groben Kategorien sind einmal die sogenannten Schweißhunde. Zu den Schweißhunden zählen also der Hannoveraner, hannoveranische Schweißhund, der bayerische Gebirgsschweißhund und die alpenländische Dachspracke. Das sind in die Kategorien Schweißhunde einzutragen. Mit dem Schweißhund arbeitet man hauptsächlich auf Schweiß. Wie gesagt, wenn er wild angeschossen wird, angeschweißt wird oder im Straßenverkehr angefahren wird, sind das die Spezialisten und wird für dieses herangezogen. Nur die alpenländische Dachspracke, die was eben auch in die Kategorie Schweißhunde zählt, mit der wird natürlich auch parkiert. Gell? Dann gibt es die sogenannten Parkierhunde. Zu den Parkierhunden zählt die Tiroler Bracken, die Brandtelbracken und die steirische Rauhaarbracke. Das sind eben Spezialisten fürs Parkieren und natürlich auch für die Schweißarbeit. Dann gibt es die Kategorie Bau- und Erdhunde. Darunter zählt jetzt der Dackel oder der deutsche Jagdterrier. Und das sind, mit dem Hund kann man auch parkieren, aber das sind hauptsächlich die Spezialisten für die Bau- und Erdjagd, dass man einen Fuchs oder einen Dachs aus dem Bau heraussprengt. Gell? Da tut es sich natürlich mit einem Hannoveraner schwer, weil er einfach zu groß ist und der in die Röhren hineinpasst. Dann gibt es die sogenannten Vorstehhunde. Also die Vorstehhunde, das ist eine der größten Kategorien, muss man haben. Das ist Deutsch Weimaraner, Pudelpointer, Englisch Setter, Deutsch Kurzhaar, Deutsch Langhaar. Das sind alles Hunde, die was zu den Vorstehhunden zählen. Und die Vorstehhunde werden hauptsächlich in niederwärts gelegenen Regionen auf der Feldjagd herangenommen, um Wild eben vorzustehen. Also sie signalisieren dem Hundeführer oder dem Schützen, ah, da ist jetzt ein Wild drinnen. Und der Hundeführer gibt dann das Signal, das Wild anzustechen, also in den Strauch oder in diesen Busch hineinzugehen und das eben aufzustöbern. Wenn das ein Fasan ist, der fliegt auf, dann kann man eben da dann einen gezielten Schuss abgeben und dass man auch trifft dann. Und was man mit den Vorstehhunden auch noch machen kann, ist das sogenannte Apportieren. Was heißt Apportieren? Apportieren ist nichts anderes. Geschossenes Wild dem Schützen so schonend wie möglich zu bringen. Also wenn jetzt eine Ente zum Beispiel im Flug dann ins Wasser hineinfällt, dann muss der Vorstehhund einschwimmen, die Ente dann in den Fang nehmen, herausbringen und dem Schützen vorlegen. Das gleiche die Stöberhunde, wo zählt zu den Stöberhunden? Stöberhunde ist jetzt zum Beispiel die ganzen Spaniel zählen dazu und die deutsche Wachtel zum Beispiel zählt dazu. Und stöbern heißt nichts anderes, ein Gelände systematisch abzusuchen, um Wild herauszustöbern. Also das sind jetzt so eigentlich die gröbsten Kategorien, wo man die Jagdhunde Rassen eigentlich einteilen kann und wo man sie hernehmen kann und verwenden kann. Apportieren muss jetzt nicht nur eine Ente sein oder ein Fasan sein, sondern man kann das auch im Hochgebirge, wenn man das auch einer Tiroler Bracke anlernt, dass er an die Rechtgewichtung sucht und apportiert oder auch die Abwurfstangen vom Hirsch. Dass sie die auch apportieren. Das ist alles nur eine Erleichterung dann für den Jäger.
Wenn man jetzt sich überlegt, einen Jagdhund zuzulegen, wie findet man denn raus, wer am besten zu einem passt? Also jetzt hast du schon gesagt, das hängt von der Jagdart ab und vom Gebiet natürlich. Aber wenn ich mich da schlau machen möchte, wie finde ich das raus am besten?
Mittlerweile ist jede Jagdhunderasse hat eine Homepage oder Internetseite. Bei uns auch, wenn man da Club Tiroler Bracke reingeht, dann wird da aufgelistet, dann werden mal die ganzen Vorzüge einer Tiroler Bracke, die Entwicklung dieser Rasse und so weiter, wird da alles aufgelistet oder kann man sich da einlesen, kann man sich da schlau machen draus. Und vorrangig gehen natürlich Jagdhunde an Jäger dann abgegeben bei uns, muss ich auch sagen. Es kriegt jetzt nicht irgendeiner, was in der Stadt will, wohnt und der will jetzt unten in der Tiroler Brackhaus oder wird vorrangig gelistet, dass der Hund auch mit dem gearbeitet wird und dass der auch Prüfungen macht. Weil wenn ein Hund keine Prüfung macht, dann geht uns das Zuchtmaterial natürlich auch verloren und dann wird die Züchterei auch immer schwieriger und der Kreis wird immer enger und das ist das Problem.
Jetzt hast du gesagt auch Prüfungen und du bist Prüfungsreferent, nimm vielleicht uns ein bisschen mit, wie schaut das aus? Was muss ein Hund für Prüfung bestehen oder was muss er machen in der Hundeschule?
Hundeschule, also da bin ich noch nie gewesen in meinem Leben, also ich habe das alles immer selber gemacht. Man braucht halt für einen Hund ein Gespür wie für einen Menschen, sage ich immer. Gell? Der eine hat es, der eine hat es nicht. Es ist ja jeder Welpe oder jeder Hund anders. Einer ist frühreifer, andere ist spätreifer. Wie bei den Menschen natürlich auch. Und so eine Prüfung, wie schaut das aus? Da gibt es zwei Arten von Prüfungen. Einmal die sogenannte Anlagen oder bei den Schwarz- und die Vorprüfungen. Und danach die sogenannte Gebrauchs- oder Hauptprüfung gibt es da. Anlagenprüfung, da wird meistens dann die Gehorsamsfächer geprüft. Wie ist er leinenführig? Wie arbeitet er auf Hase oder Fuchs? Gibt er laut? Und dieses Ganze, das Lautgeben, das ist um und auf, was wir eigentlich bei der Zucht immer weiter fördern müssen, weil wenn das verloren geht, die Lauthalsjagd, dann tust du im jagdlichen Gebrauch sehr schwer mit dem Jagdhund. Und dann gibt es die Vollgebrauchsprüfungen, also das heißt, er muss da zuerst eine Schweißarbeit ablegen und dann nochmal die ganzen Parkierprüfungen mitmachen. Und mit der Gebrauchsprüfung, wenn er die abgeschlossen hat, der Hund, oder die Hauptprüfung, dann ist in der Regel ein Hund fertig ausgebildet. Aber ausgebildet bist du mit dem Hund eigentlich ein Leben lang nicht, sondern du musst ja immer wieder was tun und immer weiter arbeiten. Gell? Weil wenn der das ganze Jahr keine Arbeit hat, dann weißt du dann, wenn es mal im Ernstfall ist, wenn er eine Nachsuche hat auf ein Wild, dann muss der wissen, um was es geht. Und deswegen muss man das ganze Jahr üben und trainieren und das immer weiterhin fördern, das Ganze.
Jetzt haben wir viel geredet über den Hund. Vielleicht ein bisschen zum Hundebesitzer. Ist jeder Mensch dafür geeignet, überhaupt einen Jagdhund zu führen oder zu besitzen? Oder?
Ja, man muss ein bisschen ein Gespür haben. Man muss, wie bei den Menschen, weil der eine hat es, der eine hat es nicht. Gell? Ich tat immer am Anfang, wenn man sich ein erstes Mal einen Hund eintut, tat man eher einen Rüden eintun, also einen männlichen Hund, weil die einfach eher ein bisschen wesensfester sein. Also das heißt, sie sind ein bisschen sturer und nicht gleich beleidigt, als wie eine Hündin. Wenn du den ein bisschen scharf anredest, dann hast du mit der Hündin meistens, also in der Regel, ist die eher ein bisschen schwieriger zu halten, als wie der Rüde ist leichter zu führen. Gell? Und was soll ich sagen, wenn man einen Hund eintut, wie gesagt, wichtig ist, für was brauche ich den Hund? Was für Einsatzgebiet habe ich auch? Da muss ich mich einlesen, was kann ich mit dem Hund alles arbeiten? Wie gesagt, das ist alles auf die Homepage bei den verschiedenen Jagdhunderassen nachzulesen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist halt, die Zeit muss schon. Und du musst auch ein Gespür haben für einen Hund wie für einen Menschen auch. Das ist um und auf.
Aber der Mensch muss keine Prüfung machen.
Ja, der Mensch muss keine Prüfung machen, aber es war von Vorteil, wenn er die Tirol oder wenn er Jagdkarten hat. Dann sind die Tiroler, sondern irgendeine Jagdkarten.
Wir sind jetzt national nicht nur in Tirol da.
Ja. Jetzt habe ich in der Recherche erfahren, dass du auch den Titel des Wildmeisters hast, und zwar, du warst auch der Jüngste von Tirol. Magst du uns ein bisschen erklären, was ist ein Wildmeister?
Also ein Wildmeister, anfangen dort einmal mit der Berufsjägerlehre. In der Regel lernt man 3 Jahre Berufsjäger. Da macht man eine Prüfung, das ist wie eine Gesellenprüfung, in jedem anderen Beruf auch. Dann ist man Berufsjäger. Dann muss man 5 Jahre Berufsjäger sein und ein Revier betreuen oder dort tätig sein. Und dann kann man nochmal zugelassen werden zur sogenannten Revierjägerkurs, zur Revierjägerschule. Da macht man wieder eine Ausbildung. Und nach dieser Prüfung ist man dann Revierjäger. Also es ist wie so die Meisterprüfung, muss man sich das vorstellen. Und nach diesem Revierjäger muss man 10 Jahre, ist man dann als Revierjäger in einem Revier tätig und muss da 3 Voraussetzungen beim Tiroler Jägerverband erfüllen. Also sprich, Vortragende bei Jungjägerkursen, bei der Bewertungskommission tätig sein und so weiter. Dann kann man auf Anrufen vom Jagdpächter, kann dann der Jägerverband denjenigen zum Revieroberjäger ernennen. Nach diesem Revieroberjäger muss man wieder 8 Jahre auch wieder tätig sein, hauptberuflich. Und dann sollte man 5 Voraussetzungen beim Tiroler Jägerverband erfüllen, wo man sich halt engagiert und auch teilweise ehrenamtlich daran arbeitet. Und dann wieder durch Ansuchen des Jagdpächters kann man dann vom Jägerverband zum Wildmarsch dann werden. Und das ist meistens dann kurz vor der Pension. Also ich fühle mich jetzt noch nicht so, aber ich war dazu mal, ja, da bin ich 40 gewesen, dazu mal, wo ich zum Wildmarsch dann angefahren bin, ja. Und das ist meistens dann die letzte Stufe, mehr gibt es da nicht mehr.
Das höchste Ziel schon erreicht.
Ja.
Andreas, nimm uns vielleicht ein bisschen mit in deinen Jagdalltag oder in dein Jagdrevier. Ein bisschen beschreiben für unsere Hörer. Wir haben ja Hörer auch aus dem Norden Deutschlands und aus Südtirol und so weiter. Wie es bei dir ausschaut, das Revier, und wie sich die Jagd bei dir gestaltet?
Also bin du in einem 3200 Hektar großen Revier tätig, als hauptberuflicher Berufsjäger, mein Dintel-Wildmeister. Und habe da eigentlich alle Schollenwildarten vertreten, Gams, Rotwild, Rehwild, Steinwild habe ich als Wechselwild. Und natürlich haben wir auch die Raufußhühner, sind da auch vorhanden, Spieler und auch Auerwild. Und mein Arbeitsablauf, mein Revier ist eigentlich von Bewaldungen bis auf 1800-1900 Meter Seehöhe hinauf. Und natürlich auch große Kare und Schroffen und Felsen und ziemliches Hochgebirge fürs Gamswild auch. Und mein Arbeitsablauf, also in der frühen Tagwache, das richtet sich natürlich, im Sommer ist es ein bisschen früher, da stehen wir schon teilweise um 3:30, 4:00 auf, Frühbirsch. Dann unter dem Tag hat man halt die ganzen Revierarbeiten zu tätigen, also Steige richten, Hochstände machen, Salz auszutragen und so weiter und so fort, oder Wildwiesen einrichten. Und natürlich auch das Beobachten des Wildes, auch am Abend dann, meistens in der Früh und am Abend. Und dass man weiß, wie zieht das Wild, wo halten sie sich momentan auf, das ist ja jahreszeitlich auch unterschiedlich. Das kann man nicht einfach alles so über einen Kamm schieben. Gell? Und das Interessante bei uns im Beruf ist eigentlich, du hast eigentlich das ganze Jahr Abwechslung. Im Frühjahr beginnt es mit der Spielhahn- oder Auerwildbalz, dann ist die Rehwildjagd, dann die Rehwildbrunft, wie es jetzt war, Ende Juli, Anfang August. Dann momentan haben wir Gamswild, am 1. August geht ja in Tirol das Gamswild auf, haben wir die Gamswildjagd. Dann die Feisthirschjagd, dann jetzt im September ist dann Hirschbrunft. Nach der Hirschbrunft folgt wieder die Gamsbrunft. Und da ist eigentlich immer Abwechslung. Es ist nie immer, wie in einem Büro, wenn ich um 8 Uhr anfange und um 5 Uhr habe ich Dienstschluss. Also du musst sehr flexibel sein. Auch viel am Wochenende ist da zu tun, weil meistens die Jagdgäste nur am Wochenende Zeit haben zum Jagen. Und da sind wir Samstag, Sonntag immer im Einsatz. Und natürlich im Winter dann auch die Hauptaufgabe, das Wild zu füttern und zu schauen, dass es halt so gut wie möglich durch den Winter kommt. Und da sind wir halt auch 7 Tage die Woche im Revier.
Mhm. Ja, klingt sehr abwechslungsreich.
Ja.
Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war Andreas Rack zu Gast bei Halb so wild, dem Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren und auch weiterempfehlen. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia@swarovskioptik.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.